So, da hätte ich doch beinahe meinen Einsatz jetzt verpasst. Ja, schön, dass du heute Morgen da bist. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Hier bei uns in der FEG in Halle. Gemeinsam dürfen wir vor ihm stehen. Wir sind eins, haben wir gerade zuletzt noch gesungen. Und heute darf es um dieses Thema gehen: gemeinsam glauben. Reinhard hat uns ja schon ein bisschen bildlich damit hineingeführt. Wie ist das in einem Fußballspiel, wenn da jeder nur sein Ding macht? Wenn da jeder nur an sich denkt, dadurch, dass er scheinbar eine gute Leistung bringt. Also interessant ist es ja bei einem Fußballspiel, wenn man sich so ein bisschen mit den Statistiken dann beschäftigt, wie viel Ballbesitz in der einen oder anderen, nicht Hand, im Fuß eher liegt. Hand wäre ja doof. Oder wie viele Kilometer so ein Fußballer über das Spiel hinweg gerannt ist. Und da zeigen sich deutliche Unterschiede, auch bei den einzelnen Spielern. Der eine oder andere bringt mehr Leistung. Es gibt aber auch ein paar Leute, die stehen einfach so mehr oder weniger das ganze Spiel nur im Tor. Zwei davon. So, das sollte die Regel sein. Leistung ist schon etwas Interessantes, weil jeder Teil des Teams ist und auf seine Art und Weise seine Leistung bringt. Ich weiß nicht, ob du mit dem Thema Fußball viel anfangen kannst oder ob es eine andere Sportart ist, aber ich werde gleich auch nochmal auf das Thema Fußball zurückkommen, weil es uns doch der deutschen Lieblingssport ist. So zumindest die Statistik. Ich will dich heute Morgen aber trotz alledem nochmal herausfordern mit ein wenig Denkleistung auf deine Art und Weise. Was wäre, wenn du von heute auf morgen die einzige Person auf dieser Welt wärst? Der einzige Mensch auf dieser ganzen weiten Welt. Alle anderen sind weg. Außer dir würde es keinen Menschen mehr geben. Was würdest du machen? Theoretisch könntest du alles machen, wonach dir der Sinn steht. Du hast keine Verpflichtungen, keine Zwangsarbeit, nichts, was dir auferlegt wird. Du könntest machen, was auch immer du willst. Niemandem wärst du Rechenschaft schuldig. Da wir einfach mal davon ausgehen, das würde zu unserer heutigen Zeit stattfinden, das heute als Startpunkt, dann könntest du dich in irgendein Auto setzen und damit fahren, wohin du willst. Du könntest besuchen, was auch immer du willst. Würdest du mit diesem Auto an einer roten Ampel stehen bleiben? Es würde ja keinen interessieren. Da ist ja keiner, der dich zur Rechenschaft ziehen würde. Selbst wenn dort ein Blitzer installiert ist. Vielleicht würdest du anfangen, Urlaubsfotos zu sammeln auf eine ganz besondere Art und Weise. Bitte nicht heute anfangen. Könnte teuer werden. Würdest du vielleicht sogar so waghalsig sein und durch die Stadt mit 120 km/h durchrasen? Es wäre ja egal. Du wärst ja ganz allein. Eine Zeit lang könnte dieses Gedankenspiel vielleicht recht interessant sein. Aber spätestens, wenn irgendwelche Probleme auftreten und du merkst, da wäre auch eine zusätzliche Hand ganz hilfreich, dann wird es schwierig. Wenn du merkst, allein sein ist doch nicht so cool, wie man sich das manchmal denkt. Wie soll dir jemand helfen, wenn es niemanden gibt? Wie soll denn jemand zuhören, wenn da keiner ein Ohr hat für dich? Ganz allein auf dieser Welt zu sein, ist nicht so schön, wie es vielleicht anfangs klingt. Wie wird es wohl Adam gegangen sein? Ganz am Anfang in der Bibel. Oder auch einige Jahrhunderte später einem seiner Nachfahren, Noah. Na gut, Noah war nicht ganz allein. Mit ihm waren 7 andere Menschen an Bord der Arche, aber hinterher, als sie die Welt dann besiedeln sollten, Da hatten sie wenigstens einander. Und dennoch ist ein deutlicher Unterschied zu vor der Flut zu sehen. Wie ist das, wenn Gemeinschaft nicht möglich ist? Einsam, das ist ganz schön herausfordernd, einsam zu sein, ganz allein. Einsam sein hat aber auch nicht immer nur etwas damit zu tun, dass wenige oder keine Menschen um einen herum sind. Einsam sein, das kann auch ein Gefühl sein. Vor einiger Zeit hatten wir auch hier in Deutschland mit, ich glaube, 82 Millionen Einwohnern, ich weiß es tatsächlich gar nicht aktuell, 84, wir werden mehr, das ist doch schön. Vor einigen Jahren war es eher schrumpfend, so dachte ich, aber genau, vor einiger Zeit hatten wir auch hier in Deutschland viele Menschen, die sich einsam gefühlt haben, mitten während der Corona-Pandemie. Da mussten sich Menschen isolieren, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern oder zumindest um sie zu verlangsamen. Ja, von Corona, da will man heute nichts mehr hören. Und dennoch ist es eine Phase, die jeder von uns noch deutlich vor Augen hat. Ein soziales Gefängnis. Obwohl viele Menschen um einen herum waren, durfte man mit ihnen keinen Kontakt halten oder nur unter strengen Auflagen. Noch lange nach der Corona-Pandemie gab es einige Leute, die sich weiterhin einsam gefühlt haben. Kein Muss mehr, keine gesetzlichen Auflagen, keine Social Distancing, kein Abstand nehmen voneinander. Aber doch dieses Gefängnis der Einsamkeit, das einen in den Gedanken nicht loslässt. Menschen, die sich nur schwer wieder an ein gemeinsames Miteinander gewöhnen konnten. Das anfängliche soziale Gefängnis wurde zu einem mentalen Gefängnis. Für manche einen, aber auch zu einer mentalen Schutzburg. Denn es gibt auch Menschen, die gerade darin Sicherheit und Halt gefunden haben. Nach diesen anfänglichen Gedanken zu einsam will ich mich dem Predigtthema gemeinsam glauben zuwenden. Gemeinsam glauben mit dem Startbild, das ihr vorne auch seht. Da seht ihr auch die Schreibweise, dass man genauso einsam glauben lesen kann. Als Christen sind wir im Glauben nicht allein unterwegs und das ist gut so. Will ich doch einfach mal behaupten. Das ist ein unglaubliches Geschenk, wenn wir gemeinsam glauben dürfen, wenn wir uns ergänzen, uns gegenseitig zum Wachstum anregen dürfen, wenn wir füreinander da sein können, wenn wir wissen, da ist jemand, der hört mir zu. Und diese Person, dieses Gegenüber, das betet für mich. Denn diese Person versteht vielleicht ganz genau, wo ich gerade bin. Obwohl unsere Lebenssituationen so anders sind, versteht diese Person, wie es mir geht. Weil ich leide in meinem Menschsein und auch in diesem Kind Gottes sein. Manchmal, weil man das Gefühl hat, ganz einsam zu sein und Gott doch da ist. Wie gut, dass wir Menschen haben, die mit uns gemeinsam auf diesem Weg sind. Menschen, die uns ermutigen können. Zumindest ist es so lange ein Geschenk, solange es dieses gemeinsam gibt. Das gemeinsam kann aber auch in einer Gemeinde schnell zu einem einsam werden. Und das auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Durch Ab- und Ausgrenzung. Auch dann, wenn sich jemand nur ausgegrenzt fühlt, und dies gar nicht beabsichtigt wurde. Wenn dies jedoch bewusst geschieht, dieses Ab- und Ausgrenzen, dann kann das ganz schön verletzend sein. Durch Fehlverhalten oder Sünde, weil jemand etwas falsch gemacht hat, fühlt er sich nicht mehr dazugehörig. Oder weil jemand bewusst falsch behandelt wird, um ihn loszuwerden. Es gibt viele Wege, wie wir uns auseinander bewegen und das gemeinsam auch zu einem Einsamen werden kann. Wir wollen uns heute Morgen dennoch auch darauf konzentrieren, wie wir gemeinsam glauben können. Denn einsam glauben, das mag vielleicht für eine Zeit lang ganz nett sein. Keine Regelungen, kein Zwang, nichts, was einengt. Vielmehr entsteht das Bild von grenzenloser Freiheit. Doch genau das ist ein Trugschluss. Denn einsam zu sein ist auf lange Sicht nicht Freiheit, sondern eigentlich ein Gefängnis. Gemeinsam glauben nun, das unterliegt der Herausforderung, dass da mehrere Menschen sind. Da, wo zwei Menschen zusammenkommen, da muss auch dieses Miteinander irgendwie geregelt werden. Da, wo noch mehr miteinander unterwegs sind, da ist es noch viel wichtiger zu wissen, wie kann dieses Gemeinsam überhaupt stattfinden? Wie kann dieses Gemeinsam gestaltet werden? Denn einsam, da kann ich ja tun und lassen, was ich will. Ich brauche auf niemanden Rücksicht nehmen. Aber wie funktioniert das gemeinsam? Ohne Regelungen des Miteinanders kann ganz schnell Chaos entstehen. Und Chaos wiederum fördert nicht Gemeinschaft, sondern wieder Aus- und Abgrenzung. Ganz schnell sind wir dann also in einer Spirale, auf dem Weg in das Einsam wieder zurück. Wir befinden uns also auf einem sehr grazilen Weg, auf einem sehr feinfühligen Weg, auf dem wir unterwegs sein müssen, den es durchaus mit Behutsamkeit zu bestreiten gilt. Und doch ist Jesus Christus Anweisung für das Miteinander seiner Nachfolger eigentlich total simpel. Ein ganz behutsamer Weg, auf dem wir unterwegs sein müssen, so mehr oder weniger wie ein rohes Ei transportieren, dieses Gemeinsam, weil dieses Gemeinsam so zerbrechlich zu sein scheint. Und doch, die Anweisung, die wir von Jesus bekommen für das Gemeinsam, ist total simpel. Und die lesen wir in Johannes 13, Vers 34 und 25. Und entweder klicke ich weiter. Ja, geht. Sehr gut, danke. Ein neues Gebot gebe ich euch, heißt es hier, dass ihr euch einander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe untereinander haben. So simpel und doch auch so herausfordernd. Ich finde es erstaunlich, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die voll Begeisterung für ihren Verein brennen. Letztes Jahr zum Beispiel, da haben wir wieder dieses Thema Fußball, da war Arminia Bielefeld dem Aufstieg in die zweite Bundesliga gegönnt. Viele Menschen konnten sich aus ihrer Region, die sich mit diesem Verein verbunden fühlen, in Jubelstimmung begeben. Und dieses herzliche Miteinander, das hat viele Menschen wirklich fröhlich gestimmt. Die Menschen waren voll Begeisterung für ihren Verein, verbunden in diesem Miteinander, in dem Jubel, in der Begeisterung. Fanartikel waren schnell vergriffen und man konnte die ganzen patriotischen Fußballfans an den markanten Farben schwarz-weiß-blau erkennen. Eine tiefe Verbundenheit scheint darin zu stecken, die sich auch nach außen hin zeigt. Man hat es den Fußballfans von Arminia Bielefeld angesehen. Die freuen sich über den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass hier Liebe sichtbar wird. Liebe zum Verein, aber genauso auch Liebe untereinander. Denn wenn Fans sich gegenseitig an der Fanfarbe erkennen, dann werden Fremde in einem Miteinander verbunden. Und obwohl sie sich nicht kennen, sympathisieren sie miteinander. Das ist schon spannend, wenn man das sieht, wenn man das beobachten kann von außen. Und wie ist das nun in dem Ganzen, in diesem Beispiel, mit einem Blick auf den Bibeltext auf Johannes 13, Vers 34 und 35. Wie ist das mit uns Christen. Er kennt die Welt, er kennt jedermann an der Liebe, die wir untereinander haben, dass wir Nachfolger oder Jünger Jesu sind. Kritisch gesprochen gibt es viel, das die Welt an Gemeinden und an Kirchen wahrnimmt. Manchmal, dass die Menschen in Gemeinden und Kirchen ein wenig verrückt zu sein scheinen. Wer wagt sich denn schon sonntags um 10 Uhr raus aus dem Bett? Vielleicht zum Brötchen holen, aber doch nicht in einen Gottesdienst. Dass die Menschen in einer Kirche ganz eigene Regeln haben, die man nur als Eingeweihter versteht. Auch das ist schon ganz schön herausfordernd. Dass aber auch so etwas wie Einheit ganz schön herausfordernd ist bei Christen. Wie soll man denn von einer Einheit, von einem Liebe miteinander und untereinander sprechen? Denn es gibt so viele unterschiedliche christliche Kirchen. Alle sind so unterschiedlich, alle denken so unterschiedlich. Und Liebe scheint auch im Blick auf die Vergangenheit nicht unbedingt das Erkennungszeichen der Christen gewesen zu sein. Eine Kirche, die sich durch Kreuzzüge und Ausbeutung anderer hervorgetan hat, ist nicht unbedingt das Paradebeispiel von Liebe. Und selbst wenn man die Kreuzzüge außen vor lässt, dann muss man sich doch auch eingestehen, dass viele Kirchen und Gemeinden durch Ab- und Ausgrenzung überhaupt entstanden sind. Ist da Liebe untereinander das Erkennungszeichen der Christen? Das ist schon ein wenig herausfordernd. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, Liebe unter den Christen zu suchen, zu finden. Nun, tatsächlich kann man an dieser Stelle einiges an Kritik äußern. Da braucht man auch gar nicht so sehr auf andere zu schauen, sondern kann sich eigentlich bei sich selbst schon zu Genüge diese Frage stellen, wie ist das denn mit der Liebe im Miteinander? Es ist nun mal recht schwer, einander zu lieben. Und nicht nur das, wir sollen uns in der Liebe sogar an dem Beispiel von Jesus Christus orientieren. Wir sollen ihn zum Maßstab nehmen. Wir sollen lieben, wie er uns geliebt hat. Oftmals scheint das eine Überforderung für uns Menschen zu sein. Und doch will ich auch behaupten, dass da keine Unmöglichkeit drin ist. Das ist eine Möglichkeit. Lieben, wie er uns geliebt hat. Der Text selbst sagt uns sogar, dass das möglich ist, weil er uns geliebt hat. Wir dürfen und sollen uns von der Liebe Christi anstecken lassen. Wir sollen eigentlich, wenn wir da wieder diesen Vergleich zu den Fußballfans heranziehen, manchmal so ein bisschen sein wie die. Also ja, ein Fußballfan mit seinem, ob es nun blau, weiß, schwarz ist oder irgendeine andere Vereinsfarbe, seid ihr gegönnt. Aber die Leute kann man manchmal von Weitem erkennen. Sieht man das uns Christen auch an? Manchmal wäre das schon schön, wenn man das ansehen würde. Und doch gibt es einen eklatanten Unterschied zu einem Fußballfan. Vor einigen Jahren, genau gesagt seit dem Jahr 2010, gibt es einige Christen, die öffentlich verkündet haben, ich bin kein Fan von Jesus Christus. Solche Aussagen sollten ganz bewusst schockieren. Pastor Kyle Eidelman hat eine Initiative ins Leben gerufen in den USA, Not a Fan. Dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht, habe euch auch ein Büchlein mitgebracht. So ein bisschen ein kleiner praktischer Leitfaden für 7 Wochen, die man da mal mit durchmachen kann, die ein bisschen diesen Gedanken in uns fördern sollen, nicht nur begeisterte Fans von Jesus Christus zu sein, sondern Nachfolger. Wahre Nachfolger. Denn was unterscheidet einen Fan von einem Nachfolger? Ein Fan oder ein Bewunderer, der kann viel gut heißen. der kann sich nach außen hin total begeistert zeigen. Vielleicht kennt er auch die Regeln und weiß ganz genau, wie er sich zu verhalten hat. Beim Fußball sind es gerade die Fans, denen man an ihrem Reden abspüren könnte, dass sie vieles besser machen würden als die Mannschaft, die dort auf dem Feld spielt. Doch einige dieser Fans haben noch nicht einmal die Kondition, 90 Minuten auf dem Fußballplatz auszuhalten. Im Glauben geht es nicht darum, allen Menschen um einen herum zu zeigen, dass man ein Christ ist und was für ein toller Christ man ist. Dass man total begeistert von Jesus ist. Das ist super, wenn die Begeisterung da ist. Das ist super, wenn du für Jesus brennst und dich von ihm leiten und begleiten lässt auf deinem Lebensweg. Und doch geht Glaube noch viel tiefer. Glaube fordert uns heraus zur Nachfolge. Wir sind nicht nur begeistert von dem, was Jesus in meinem Leben und in der Welt getan hat. Wir wollen unser Leben an ihm ausrichten, ihm nachfolgen und das in unserem Leben umzusetzen, was er uns vorgelebt hat. Bildlich gesprochen wollen wir in seinen Fußspuren gehen. Wir wollen ihm nachfolgen, leben wie er, uns an ihm orientieren, mehr sein als nur ein begeisterter Fan. Auch wenn es manchmal schön ist, wenn ich Leute sehe, die total begeistert sind von Jesus. Und doch ist Nachfolge mehr als nur eine Begeisterung, die ich nach außen hin zeige. Nachfolge ist eine tiefe Verbundenheit. Nachfolge ist ein gelebtes Beziehungsgeschehen zwischen dir und Jesus und genauso auch zwischen dir und den Menschen um dich herum. Denn Gemeinde lebt aus diesem Gemeinsam. Gemeinde braucht einander. Was hat es nun mit unserem Bibeltext und der Liebe als Erkennungszeichen der Nachfolger Jesu Christi zu tun? Hier nochmal der Bibeltext. Ich will behaupten, das hat sehr viel damit zu tun. Als Fan kann ich total begeistert sein von der Liebe Jesu Christi, die er zu mir hat. Ich kann diese Liebe feiern in Gottesdiensten. Ich kann mich auch darüber freuen, wenn andere diese Liebe erfahren haben. Dann kann ich jubeln, vielleicht sogar schreien und jauchzen. Ich kann Emotionen zeigen. Ich kann aus mir herausgehen. Aber als Nachfolger bin ich herausgefordert, diese Liebe praktisch in meinem Leben umzusetzen. Christus hat mich angenommen und mir vergeben. Das fordert mich heraus, die Menschen um mich herum ebenfalls anzunehmen und ihnen zu vergeben, wenn sie mir gegenüber einen Fehler gemacht haben. Kann ich das? Christus schließt uns nicht aus, weil wir so unheilig und sündig sind. Vielmehr schließt er uns in seine Arme. Wie gehen wir mit den Menschen um uns herum um, auch in einer Gemeinde? Grenzen wir uns von ihnen ab und bemängeln, was wir als falsch an ihnen wahrnehmen? Erst drei Verse vor diesem Predigttext aus Johannes 13 verlässt Judas Iskariot die Gemeinschaft, um Jesus Christus auszuliefern. Jesus wusste, wer mit ihm auch am Tisch dieses letzten Miteinanders saß. Jesus wusste, wer ihn über viele Jahre begleitet hat, und doch hat er ihn nicht ausgegrenzt und von sich gejagt. Als Nachfolger, wie gehen wir mit Menschen um, die in unseren Augen so überhaupt gar nichts richtig machen? Menschen, die unserer Auffassung nach nicht in Gemeinde gehören. Wird auch hier im Miteinander Liebe erkennbar? Christus hat Judas geliebt. Und das auch über diese Verse hinaus, in denen Judas Iskariot die Gemeinschaft verlässt, um ihn auszuliefern. Es ist schon eine ganz besondere Gemeinschaft, die Nachfolger Christi leben. Eine Gemeinschaft, die sich orientiert an dem Beispiel Jesu. Nicht als ein begeisterter Fan, sondern als ein Nachfolger, der das nachempfinden, nachleben will, was Christus uns vorgelebt hat, in seinen Fußspuren gehend. Das umsetzen, was Christus vorlebt. Gemeinsam glauben, können wir das? Ich will doch hoffen, ja. Und ich will doch behaupten, ja, wir sind dazu in der Lage. Wir sind dazu in der Lage, uns ein Beispiel zu nehmen an Jesus Christus. Und genau das sollen wir auch immer wieder tun. Wir sollen uns an ihm orientieren. Er soll Realität werden in unserem Leben. Als Gemeinde, aber auch einfach nur von mir als sein Nachfolger. Christen, sie sollen keine Fans sein, sondern das umsetzen, was Jesus vorgelebt hat. Ich für meinen Teil merke immer wieder, dass das echt nicht leicht ist. Da gibt es einiges, woran man scheitern kann. Und doch ist es alle Mühe und Anstrengung wert. Auch von einer Ausgrenzung zu einer Umarmung zu kommen. Auch Versöhnung zu leben und zu erleben, da wo es einem richtig schwer fällt. Am Ende zeigen wir uns dadurch nicht von unserer besten Seite. Vielmehr weisen wir auf den hin, der in uns lebt. Ich wünsche dir, dass du ein begeisterter Nachfolger Jesu Christi sein kannst. Dass du Menschen um dich herum mit der Liebe Jesu Christi liebst. Weil diese Liebe dich und dein Leben erfüllt, weil sie mehr ist als nur Begeisterung. Ich wünsche dir, dass du diese Liebe zu einem Erkennungszeichen werden lässt. Und ja, einem Fußballfan mag man das von Weite ansehen. Aber bei einem Christen, da spürt man das ab, ob da mehr ist als nur Begeisterung. Gerade im Miteinander, wenn man auf diese Enge schaut, wenn man darüber hinausschaut, dass es doch mehr als nur eine einmalige Begegnung in der Woche ist, sondern dieses Miteinander prägt und Lebensabschnitte gegangen werden dürfen, wenn Glauben mitgetragen wird und wenn man im Miteinander schwere Lasten mitträgt, aber sich auch über tolle Dinge freuen darf. Wenn man in diese Herzensgemeinschaft hineinkommt und erlebt, was es heißt, da ist Gemeinde, da ist gelebte Liebe, dann ist das ein unglaublich tolles Erkennungszeichen. Ich wünsche dir, dass du ein begeisterter Nachfolger Jesu Christi sein kannst, dass das in deinem Leben Fuß fassen darf und dass du nach außen hin zeigst, wer in dir lebt. Aber das nicht als eine Show, sondern aus tiefstem Herzen heraus. Dass du deinen Glauben nicht einsam lebst, sondern gemeinsam mit uns als Gemeinde. Amen. Ich darf uns den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Euch Gottes Segen und eine herzliche Einladung jetzt zur Gemeinschaft nach dem Gottesdienst.